Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview.
Dass Populisten auch versuchen, die Kultur für sich zu vereinnahmen, ist nicht neu. Haben wir schon öfter darüber geredet, dass Begrifflichkeiten gekapert werden, bekannte Songs umgetextet werden, Druck auf Theater ausgeübt wird. Über Museen haben wir in dem Zusammenhang aber vielleicht ein bisschen weniger geredet. Das internationale Projekt Chapter hat jetzt untersucht, wie rechtspopulistische Kräfte in Polen, Großbritannien und Deutschland Museen beeinflussen und stellt die Ergebnisse derzeit auf einer Tagung an der Humboldt-Uni vor. Und Projektleiter ist der Kulturwissenschaftler Christoph Barreiter. Schönen guten Tag.
Schönen guten Tag.
Wenn wir von rechtspopulistischer Einflussnahme in Museen reden, wovon reden wir da?
Naja, also wir haben eine Interviewstudie durchgeführt, die wurde geleitet von Julia Leser hier an der Humboldt-Uni und einem internationalen Team in Polen und Großbritannien und hier in Deutschland. Und die Interviews zeigen also zum Beispiel, warum werden Museen überhaupt attackiert, zum Beispiel, wenn sie gendergerechte Sprache nutzen, vor allem aber, wenn sie bestimmte Themen wie die NS-Zeit, Kolonialismus, Migration oder Rassismus deutlich thematisieren und auch Stellung beziehen und vor allem, wenn sie sich für Diversität und kulturelle Vielfalt engagieren. Und von was für einer Art von Attacken reden wir da? Also unsere Interviewstudie zeigt, das geht von Anschuldigungen und Beschimpfungen via Social Media, das kennen wir schon, aber auch zum Teil durch Besucherinnen vor Ort, bis hin zu anonymen Drohschreiben und Drohanrufen auch an Museumsmitarbeiterinnen. Das passiert auch in Deutschland, was wir anfangs nicht gedacht hatten. Und es gibt auch Übergriffe auf politischer Ebene. Also gerade wenn zum Beispiel kleine Museen in kommunaler Hand sind, und wenn in den Kommunen dann rechtspopulistische Parteien Einfluss haben und dann zum Beispiel durch politische Anfragen an die Museen Druck ausüben können oder auch durch Finanzierungskürzungen und Ähnliches. Und das kann auch so weit gehen, dass es Abmahnungen gibt, dass Menschen um ihre Anstellung fürchten müssen. Das sind oft kleinere Museen, aber es gibt durchaus auch Beispiele für größere Museen, die mit solchen Anfragen und dieser Art von Druck konfrontiert sind.
Und Sie sagen in Interviewstudie, das heißt, Sie haben die Direktoren von Museen, Gedenkstätten befragt oder wie sind Sie vorgegangen?
Unter anderem. Also es sind also alles Museumsmitarbeiterinnen. Da sind einige Direktorinnen dabei und Direktoren von großen wie kleinen Häusern. Es sind insgesamt 40 Interviews über die Länder verteilt. Also keine Studie, die auf eine wahnsinnig hohe Anzahl an Interviews setzt, aber dafür sehr intensive Gespräche geführt hat, um wirklich auch in die Tiefe gehen zu können.
Und wie oft kommen Rechtspopulisten zu ihrem Ziel?
Ja, das ist schwierig zu sagen, weil wir eben keine groß angelegte statistische Umfrage gemacht haben, können wir wenig über die Zahlen anschauen, aber wir können etwas darüber sagen, was denn die Effekte sind. Und die Effekte sind, und davon berichten auch in diesen Interviews die Mitarbeiterinnen von Museen, wirklich Einschüchterung, emotionale Belastung, auch schlicht Überarbeitung, wenn man versucht, sich diesem schwierigen Dialog zu stellen oder diese Anfragen zu bearbeiten. Und es kann auch wirklich so weit gehen, da hatten wir mehrere Beispiele von gehört, dass Mitarbeiterinnen auch Therapie in Anspruch nehmen oder auch sogar, wie in einem Fall, ihre Jobs verlieren deshalb.
Sie haben in Kooperation mit britischen und polnischen Kolleginnen geforscht. Unterscheiden sich die Vorgehensweisen der Rechtspopulisten in den Ländern?
Ja, sicherlich. Also was ein großer Unterschied war, dass ja in Polen jetzt längere Zeit mit der PiS-Partei eine auch mit rechtspopulistischen Strategien arbeitende Regierung auch regiert hat, was natürlich eine andere Art von strukturellen Einfluss auch auf die Museen bedingt hat. Diese Situation haben wir in Deutschland nicht. Allerdings auf einer kommunalen Ebene gibt es durchaus auch diese Art von politischem Druck, der dann von oben kommen kann. Es sind aber nicht nur die Parteien, die da Druck ausüben, sondern auch Privatpersonen. Und das haben wir durch alle Länder hinweg und spüren das natürlich auch.
Wie gehen die Museen damit um?
Naja, es entwickelt sich eine Art Gegenbewegung und Museen fangen verstärkt an, Leitlinien für die Umgangsweisen mit Rechtspopulismus zu entwickeln. Es gibt ja auch die ICOM, also ein internationaler Museumsverband, hat auch eine neue Definition von Museen entwickelt, wo deutlich wird, dass sich Museen als politische Institutionen verstärkt verstehen wollen. Und es gibt Netzwerkaktionen. Also in Deutschland hat beispielsweise meine Kollegin Julia Leser, die auch diese Studie durchgeführt hat, mitgegründet ein Netzwerk, das nennt sich Netzwerk Haltung und dessen Ziel ist es, auch eine Anlaufstelle zu sein für Betroffene und diese Fälle von politisch motivierten Attacken zu dokumentieren und auch sichtbar zu machen, öffentlich.
Sie sprechen das Thema Politik an. Jetzt ist die Kunst ja aber eben auch gerade dazu da, gesellschaftliche und politische Stimmungen abzubilden. Ist das nicht schwierig, da auch so einen Balanceakt zu finden? Weil es eben ja, wie gesagt, teilweise sich auch in der Kunst widerspiegeln muss, was in der Gesellschaft passiert.
Absolut. Also Museen sind immer politische Orte und verstehen sich auch oft als politische Orte und an ihnen soll ja auch politischer Diskurs ausgehandelt werden. Aber was eben spezifisch ist an der Art von populistischen und vor allem rechtspopulistischen Einflussnahme ist, dass wirklich gezielt Druck aufgebaut wird, ganz gezielte, politische, ideologische Einstellungen auch zu vertreten oder bestimmte Themen wirklich gezielt nicht zu bearbeiten oder auch ein Bild zu zeichnen, das mit populistischen Geschichtsbildern einvernehmlich ist. Also es geht überhaupt nicht darum zu kritisieren, dass Museen politische Orte sind, aber diese Art der Einflussnahme, die auch oft über Polarisierung funktioniert, die auch oft über Drohung funktioniert und Einschüchterung, das ist natürlich ein Problem und wir versuchen an kleinen Teil zur Sichtbarkeit dieses Problems beizutragen.
Ein Ergebnis des Forschungsprojekts ist auch eine App, die Sie gemeinsam mit den Kolleginnen entwickelt haben. Was ist das für eine App und was bietet die genau?
Also die App ist sozusagen die andere Seite der Medaille. Da versuchen wir zu zeigen, was können Museen eigentlich Populismus entgegensetzen und wie können vielleicht digitale Medien dabei helfen. Und wir haben die eben für drei Museen entwickelt, das Museum of London, dann die Schindlers Emaille-Fabrik in Krakau und hier in Berlin die Berlin-Globalausstellung im Humboldt-Forum. Sie wurde aber nicht also von den Museen produziert, sondern von uns als Gruppe von unabhängigen Wissenschaftlerinnen. Und die ist auch ab heute released und man kann die ausprobieren und einfach im App-Store überall runterladen und zum Beispiel mit einer Schulklasse, wenn man mal nach Berlin kommt, die auch ausprobieren im Museum. Und es geht auch darum, dass sie sich an junge Besucherinnen richtet, also ab 16 aufwärts, und dann eine alternative Tour durch diese Museen bietet und anhand von mehreren Kapiteln das Thema Populismus thematisiert. Und da sind dann spielerische Formate dabei, also Suchbilder, Interaktionen, ganz viele Fragen. Es wird viel über Emotionen gesprochen, die das zu so einem interaktiven Erlebnis machen sollen, also bei dem man Objekten im Museum begegnet, aber dann auch mit ganz aktuellen Themen rund um Populismus in Berührung kommt. Und die Hoffnung ist, dass sich dadurch sozusagen junge Menschen auch motiviert fühlen, mehr über Populismus zu lernen und auch sensibilisiert dafür werden, wie diese Arten, wie Populismus bestimmte Wahrheiten schafft, auch verstehen lernen und kritisch reflektieren lernen. Und dazu wollen wir beitragen.
Können Sie da vielleicht mal ein ganz konkretes Beispiel geben, wie sowas funktionieren kann über die App?
Ja, sehr gerne. Also ein Beispiel für so eine Kapitel, wie wir das nennen, ist, wenn man in das Museum in Berlin reinkommt, gibt es eine Plakatwand mit revolutionären Plakaten, also nennen wir dieses Kapitel der App. Und da geht es um politische Plakate von 1918 erstmal. Also eigentlich ein historisches Thema. Und die App bringt erstmal diese Plakate nahe und thematisiert, wie schon 1918, also vor über 100 Jahren, auch ganz stark Emotionen und polarisierende Potenziale genutzt wurden, um politische Themen zu transportieren. Und von da aus springt dann sozusagen diese App mit verschiedenen Aufgaben zu zeitgenössischen Plakaten heute. Da gibt es dann so Bildvergleiche und Suchspiele und so weiter. Und dann wird gezeigt, wie über zeitgenössische politische Plakate, zum Beispiel von populistischen Parteien, Emotionen versucht werden zu mobilisieren, die auch wirklich gesellschaftliche Gruppen polarisieren sollen. Und von da aus, also ich könnte auch vielleicht zwei Beispiele für solche Plakate, also die sind echten Plakaten nachempfunden von rechtspopulistischen Parteien, die zum Beispiel ein Plakat einer verschleierten Frau benutzen und dabei suggerieren, dass der Islam grundsätzlich frauenfeindlich ist. Und wenn man sich mit so einem Plakat auseinandersetzt, kann man gut zeigen, wie populistische Strategien bestimmte Themen einfach stark vereinfachen und dadurch auch zur Emotionalisierung und Polarisierung bestimmter Themen wie dem Islam beitragen.
Was aber natürlich voraussetzt, dass man sich damit auch auseinandersetzt.
Ja, auf jeden Fall. Also für das durchzumachen, muss man natürlich bereit sein, auch die Zeit mitzubringen, sich damit auseinanderzusetzen. Ja.
Der Kulturwissenschaftler Christoph Barreiter im Deutschlandfunk Kultur. Ich danke Ihnen.
Vielen Dank.